1, 2, 3, hört ihr? Ja, ich höre mich, ja. Könnt ihr gerade nochmal ein paar Worte sagen?
Hallo.
Ja, ich höre es gut.
Okay, ja gut. Schön.
Sehr gut.
Es soll doch sein.
Ja.
Das ist ja unglaublich.
Verschrei es nicht.
Schön, was so ein Paper alles mit einem veranstaltet.
Ja.
Herzlich willkommen zur Folge Nummer 20 des weltweit führenden und einzigen Podcasts über Johann Wolfgang von Goethe und seine Naturwissenschaft. Wir haben wieder einen Gast, einen Kollegen aus Jena. Der Grund ist ganz einfach. Plötzlich bricht die Aktualität über uns herein, denn Goethe und ein kleiner Teil seiner naturwissenschaftlichen Sammlung war in aller Welt in den Nachrichten. Da mussten wir natürlich spontan eine Folge produzieren und das ist erstmal komplett in die Hose gegangen. Die Technik hat versagt. DHL, mit denen ich ein Mikro für den zweiten Versuch verschickt hatte, hat uns im Stich gelassen. Am Ende hat es dann doch noch irgendwie geklappt, nur leider eine Woche später als gedacht. Für alle, die durch diese Meldungen über Goethes Ameise bei uns gelandet sind, erstmal hallo. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Markus Anhäuser, Wissenschaftsjournalist aus dem Rheinland, der in Dresden lebt. Ich produziere den Podcast und befrage meinen Freund Thomas Schmuck aus Baden bei Wien, der in Berlin lebt und in Weimar arbeitet. Er ist der Wächter der naturwissenschaftlichen Sammlung Goethes in Weimar am Nationalmuseum. Wir widmen uns in jeder Folge einem Thema aus Goethes Sammlung und Thomas erklärt, was sich dahinter verbirgt. Wir lernen Goethes Naturwissenschaft kennen und wie sich die Wissenschaft in der Zeit um 1800 entwickelt hat. In dieser Folge erfahrt ihr also alles über den aktuellen Fall von Goethes Ameise, über den ihr vielleicht schon auf irgendeiner Webseite oder Zeitung gelesen habt oder wo ihr euch sonst so informiert. Exklusiv berichten Thomas und der Kollege Bernd Bock aus Jena, wie sie auf das Thema kamen und wie sie es geschafft haben, in das Innere einer 40 Millionen Jahre alten Ameise in einem Bernstein zu schauen. Und falls ihr Fragen dazu habt, meldet euch einfach in den Kommentaren auf der Podcast-Seite oder auf Spotify oder Apple Podcasts oder per E-Mail. Und am Ende sollten alle die nochmal genauer hinhören, die sich mit Kriebel und Trauermücken auskennen. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Zuhören und der Geschichte, wie Thomas und seine Kollegen eine 40 Millionen Jahre alte Ameise in Goethes Bernstein entdeckten. Okay, wir sind zu dritt. Da ist Thomas Schmuck, der sitzt jetzt gerade in Weimar im Goethehaus und ich sitze in Dresden bei mir zu Hause. Und wir haben Besuch, nämlich den Bernd Bock, der ist, wie heißt das, Institut für Zoologie und Evolution oder was?
Genau, ich bin am Philetischen Museum der Universität Jena und wir gehören quasi mit zum Institut für Zoologie und Evolutionsforschung.
Ja. Super. Hallo erstmal.
Ja, hallo.
Hallo.
Erzähl doch mal, was ist dein Job da? Was machst du da?
Mein Job ist, ich bin hier im Museum Präparator und zum Teil auch für die Sammlung verantwortlich. Und da gehört alles dazu, was man halt mit so einer Sammlung machen muss. Ne? Also recherchieren, also Provenienz, neue Eingänge dokumentieren, all sowas und auch die Pflege allgemein der Sammlung.
Und du bist gelernter Präparator, da denke ich natürlich jetzt als Laie an die, ich sag's mal profan, die ausgestopften Tiere. Das umfasst aber noch viel mehr, wie es anhört.
Ja, das umfasst, also speziell bei uns, weil wir ein kleines Haus sind und ein kleines Team, muss man halt so alles ein bisschen können irgendwie.
Ja.
Aber an sich ist das Präparieren von Tieren.
Ja, und wenn man nach Jena kommt, das Philetische Museum auf jeden Fall reingehen, tolles Museum. Im Eingang gibt's ein Aquarium mit Quallen, richtig?
Ja, genau, sehr gut.
Du bist hier, weil ihr beide habt ein Paper, also ein Fachartikel herausgebracht mit Kollegen und Kolleginnen. Und wer so ein bisschen die Wissenschaftsberichterstattung in den letzten Wochen verfolgt hat, dem ist aufgefallen, dass es da eine Meldung gab, in der es um Goethe ging, in der es um Wissenschaft ging, also eigentlich unser Thema. Und es ging um Bernstein und es ging um eine Ameise. So, Thomas, Bernstein und Goethe, wie hängen die zusammen? Goethe hat Bernstein gesammelt?
Ja, mehr oder weniger. Also es gibt fast nichts, was er nicht gesammelt hat. Er hat auch Bernsteine gesammelt, aber nicht systematisch. Die kamen immer wieder zu unterschiedlichen Anlässen. Und wann genau, ist nicht ganz klar in die Sammlung. Und ich habe im Zuge meines Buches, das ich ja über die geowissenschaftliche Sammlung geschrieben habe, auch die Bernsteine durchforscht und durchschaut sozusagen und habe gesehen, dass wir nicht 4 Bernsteine haben, wie es im Katalog steht, sondern fast 40, 39, also die Nummern des Katalogs stimmen dann nicht überein. Und das war es dann eigentlich, bis dann, und da gebe ich den Stab gleich weiter an Bernhard, als der dann mit Daniel Dröger zu mir kam oder mich angeschrieben hat. Und erzähl du die Geschichte weiter, Bernd, bitte.
Einen Punkt gerade, weil du gerade Bernhard sagst und ich habe Bernd gesagt, das könnte verwirren. Bernhard, wie heißt du jetzt? Bernd oder Bernhard oder?
Also mein Taufname oder wie man das nennt, der ist tatsächlich Bernhard, aber es ist einfach so lang, deswegen Bernd. Eigentlich nennen mich alle Bernd, ja.
Ah, okay, auf dem Paper steht natürlich Bernhard.
Ja, genau.
Genau, ja. Thomas, eine Frage noch. Irgendwo habe ich dann gelesen, Goethe hätte Bernstein auch deswegen gesammelt, wegen der optischen Eigenschaften.
Also er hat es dafür verwendet, wenn man sich systematisch die naturwissenschaftlichen Schriften von Goethe die durchschaut, dann sieht man, dass also Bernstein jetzt in weniger als paläontologischer Interesse eben interessiert hat, sondern er hat ein Allgemeinwissen natürlich aus der Antike oder das aus der Antike überliefert ist, dass Bernstein ein Brennstein ist, ein Elektron, dass das elektrostatische Fähigkeiten hat, dass es für Linsen verwendet werden kann. Diese Dinge haben ihn interessiert, die hat er auch gelegentlich verwendet. Er wusste zwar von Inklusen, dass es sowas gibt, aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass er seinen Bernstein nach Inklusen durchforscht hätte und dass er die jemals gesehen hätte. Das ist vielleicht ganz interessant.
Du sagtest, ihr seid ursprünglich davon ausgegangen, es waren 4 Steine. Mhm. Du hast dann rausgefunden, es sind 40 Steine. Wie konnte das passieren? Wo waren die Steine?
Man muss sie nur zählen. Ja, die sind natürlich an ihrem Ort in der geowissenschaftlichen Sammlung.
Ja.
Und zwar unter den wirtschaftlich nutzbaren Elementen sozusagen, also Metallen, Erzen, brennbare Objekte, Kohlen, Torf, Meteoriten sind auch dabei, weil sie ja Eisenerze sind im goethischen Verständnis. Alles, was irgendwie mit wirtschaftlich verwertbaren Dingen aus der Erde zu tun hat, hat Goethe in einem Schrank gesammelt, im Arbeitsvorzimmer, im Schrank 2. Aha. Und da waren eben auch alle Bernsteine. Und der Katalog ist nichts immer, manchmal schon, aber eben nicht immer so detailgetreu, dass er da jetzt alle kleinen Stücke auch abbildet. Und da gibt es eben Schächtelchen, wo die zwar eine Nummer haben oder so, aber gibt auch eine Nummer, die über mehrere Schächtelchen geht, aber die eben dann viele Stücke enthalten. Und da kommt man dann schnell auf nicht 4, sondern 40 oder 39 Stücke. Ja. Das gibt es bei vielen anderen Gelegenheiten auch. Also es ist nicht nur beim Bernstein so.
Okay, also du findest diese Bernsteine. Und wie kommt dann die Verbindung nach Jena, Bernd?
Während der Corona-Zeit hatten wir, war unser Museum auch fast ein Jahr zu und da hatten wir Zeit, Sammlungsteile zu reorganisieren. Und bei denen hatten wir 3 Kästen mit Bernsteinen bei uns im Museum gefunden, die größtenteils unbearbeitet waren. Die haben wir dann einfach durchgearbeitet, poliert, geschliffen, um zu sehen, was drin ist. Aha. Und wir hatten dann in dem Zuge auch eine Ausstellung gemacht und ein paar Artikel veröffentlicht. Und in dem Zuge hatten wir auch recherchiert zur Historie von Bernstein. Also wann ging das eigentlich los? Gerade in Europa diese Bernstein-Inklusen-Forschung auf die wissenschaftliche Forschung oder Beschäftigung mit den Einschlüssen. Aha. Und in dem Zuge sind wir dann auf es war auch so eine Art Katalog oder eine Liste gestoßen von August von Goethe. Zumindest denke ich, dass sie von ihm war. Ich weiß es gar nicht mehr so genau.
Der Sohn, ne?
Dass Goethe auch ein paar Bernsteine, ich glaube, da waren 3 aufgelistet, hat. Und da haben wir uns halt einfach gefragt, sind die noch dort? Wäre cool. Und haben dann an den Thomas eine Mail geschrieben.
Ja.
Und so kam dann die Verbindung zustande.
Ist ja nicht so weit, Jena und Weimar. Okay, so, dann habt ihr euch besucht. Also seid ihr nach Weimar gefahren?
Genau.
Und dann?
Mit dem Zug.
Mit dem Zug, genau.
Ja. Ja, und dann, da hatten wir uns, glaube ich, auch das zweite Mal erst getroffen, Thomas und ich. Wir haben uns einmal, sind uns kurz begegnet wegen dem Elefantenschädel. Das war im Museum.
Genau.
Ja, und dann ging eigentlich recht schnell. Wir haben halt Thomas gesagt, so wie jetzt auch, wir sind des und deswegen da, ob wir mal gucken können. Und er meinte so, ja, da ist auf jeden Fall was. Und dann sind wir zum Flur vor seinem Arbeitszimmer, also vor Goethes Arbeitszimmer.
Ja.
Und Thomas hat den Schrank aufgesperrt und die Schubladen aufgezogen. Und dann haben wir sofort die Schächtelchen auch entsprechend gesehen mit dem Bernstein.
Okay. Thomas, wusstest du da schon, dass es da Einschüsse gibt, also so inklusive?
Nee, das wussten wir alle nicht. Es ging ja darum zu schauen, was ist überhaupt da und wenn was da ist, lohnt sich das, das anzuschauen.
Okay, und Bernd, ihr habt dann, oder ihr habt gemeinsam reingeguckt, wer war da federführend? Wer ist der Hauptautor, Brandon?
Ja, der Brandon Boudinot, genau. Der war zu der Zeit, hat er seinen Postdoc bei uns im Museum gemacht und der ist Ameisenspezialist.
Okay.
Und was natürlich irgendwie ein witziger Zufall ist, wir hatten dann auch ein Binokular mit und haben dann eben direkt vor Ort bei Thomas im Büro, da warst du ja auch schon, oder in dem Sammlungsteil, haben wir dann die Steine mit Handy-Taschenlampen und Binokular, zumindest bei den Steinen, wo man durchgucken konnte, mit starkem Licht, einfach durchgeguckt, ob da überhaupt was drin ist, also tierisch, pflanzlich, Dreck. Was auch immer.
Das ist eher selten, dass was wirklich ein Tier oder so drin ist, oder?
Genau, also eigentlich sind Einschlüsse tatsächlich was eher Selteneres, wenn man die Gesamtmenge an Bernstein betrachtet, die jedes Jahr abgebaut wird. Und ja, da haben wir dann schon die Ameise am ersten Tag zumindest sehen können, dass da eine Ameise drin ist.
Krass. Ja. Kurz zur Orientierung, wann war das ungefähr, in welchem Jahr?
Das ist eine gute Frage. Also das,
ich glaube, 22
war das.
22.
Ja, 22, ja. Ich glaube so November oder Dezember oder sowas.
Ja, okay. Okay, ihr findet, also erstens, ihr habt das Glück, tatsächlich, da gibt es dann, wie viel waren das, ein oder zwei Steine oder so, in denen was drin ist?
Genau, also insgesamt waren es zwei Steine mit drei Einschlüssen.
Und wie geht's dann weiter? Ihr nehmt die mit nach Jena oder wie?
Ja, erstmal sind wir wieder nach Jena gefahren, aber ohne die Steine und haben dann eben überlegt, normalerweise ist es so, wenn man jetzt Bernstein findet, ist der in der Regel, kann man da nicht einfach durchschauen. Also man muss den schleifen und polieren, um eine glatte Oberfläche zu bekommen und dann kann man im Normalfall durch den Stein durchgucken.
Ja.
Und die Bernsteine, die in Goethe-Sammlung sind, da waren die meisten so, dass man eben nicht mit dem Auge durchgucken konnte. Das war bei ein paar der Fall. Glücklicherweise, da wo die Ameise, die wir gefunden hatten an dem Tag schon, da war ein Teil relativ glatt von der Oberfläche, sodass man da durchgucken konnte durch die Spitze.
Ja.
Und dann haben wir halt mit Thomas nochmal geschrieben, telefoniert. Wir würden die gerne durchleuchten mit Röntgenstrahlung.
Okay.
Und ob das möglich ist. Und wir haben ihm auch Sachen geschickt, dass wir das schon ganz oft gemacht hatten auch, weil es ja doch irgendwie kulturhistorisch schon eine bedeutende Sammlung ist.
Klar. Er wacht darüber mit Argusaugen.
Ja, genau. Nicht nur ich natürlich, sondern das ist ja auch unser aller Ziel. Wir wollen das ja auch erhalten. Man muss dazu sagen, man sieht das sehr schlecht. Das Vieh sozusagen ist 3 bis 4 Millimeter groß.
Ich wollte gerade fragen, könnt ihr kurz mal beschreiben, dieser Stein, wie groß ist der Stein und wie klein ist diese Ameise, die da drin ist?
Du vielleicht besser, Bernd, du kannst das.
Ja, also die Ameise ist so knapp 3 Millimeter groß und der Stein ist ungefähr 2 Zentimeter lang und so an der breitesten Stelle knapp 1,5 Zentimeter breit oder dick.
Ja. Mhm. Er ist relativ gut durchsichtig. Da gibt es also welche, die das wirklich gar nicht sind. Wir können die ja nicht schleifen, nicht polieren, nicht irgendwas mit denen groß machen. Das heißt, die mussten irgendwie nicht invasiv untersucht werden. Und da hatten wir die Methode dann gefunden und es hat auch funktioniert. Also es war sozusagen eine Erschwernis, dass es aus dem Gütebestand ist und gleichzeitig auch natürlich ein Gewinn. Ne?
Genau, Bernd, ihr seid dann, du sagst Röntgen, jetzt das, was wir so gemeinhin unter Röntgen fällt, ist irgendwie ein Gerät beim Arzt oder so in der Klinik. Ihr wart aber bei einem ganz speziellen Röntgengerät in Hamburg.
Genau, also das Prinzip ist das Gleiche, nur das Gerät in Hamburg ist wesentlich größer als so eine Röntgenröhre beim Arzt. Das ist das zum Heron-Helmholtz-Zentrum gehört, das deutsche Elektronensynchrotron.
Das DESY.
Und genau das DESY. Und da haben wir einen Kollegen, der Jörg Hammel, der betreut dort die Beamline, nennt sich das, die eben die biologischen Proben durchleuchtet.
Ja.
Und das ist ein langjähriger Kollege von uns und dadurch haben wir auch sehr spontan einen Scan-Termin bekommen. Das ist normalerweise gar nicht so einfach. Da muss man viele Anträge schreiben,
okay,
weil das sehr, sehr nachgefragt ist.
Ja.
Aber wir haben natürlich dann berichtet, was wir da haben. Und ja, der kennt natürlich auch Goethe und der war da auch gleich Feuer und Flamme und meinte, ey, kommt vorbei und wir scannen das Ding.
Der Name Goethe öffnet auch heutzutage noch Türen.
Ja, schon so ein bisschen.
Ja? Du musst ein bisschen dieses DESY erklären, damit man versteht, wie groß dieses Ding ist, wenn man sich überlegt, was das für eine Riesenmaschine ist. Manche kennen das CERN, aber erklär mal dieses DESY. Und vor allem, wenn du überlegst, dass man, wenn es darum geht, eine Ameise, die 3 Millimeter groß ist, was für eine Riesenmaschine da in Schwung gebracht wird, um so ein winziges Lebewesen zu scannen.
Ja, das deutsche Elektronensynchrotron, das hat mehrere Ringe, also ein Synchrotron funktioniert über Elektronen oder Protonen, die da beschleunigt werden. Also die werden in einem Vakuum, in einer Vakuumröhre über elektrische Magnetfelder beschleunigt oder verlangsamt. Die werden beschleunigt fast auf Lichtgeschwindigkeit, nicht ganz, aber fast. Und die flitzen dann in einem Kreis, kann man sich das vorstellen.
Unterirdisch, ne?
Die ganze Zeit im Kreis, unterirdisch, ja, zum Teil unterirdisch.
Ja.
Und der große Ring, das, wo auch die Petra-3-Station ist, an der wir scannen, der hat einen Umfang von 2,3 Kilometern.
Okay.
Und da gibt es dann, das nennt sich Hutches. Aha. Das sind so kleine Zimmer. Und da gibt es Ausgänge, wo eben Strahlung, wenn diese Elektronen gebremst werden, dann entsteht Strahlung. Also ähnlich, wenn ein Auto in die Kurve fährt, dann verliert es ja Geschwindigkeit.
Ja.
Ähnlich funktioniert es dort auch und diese Strahlung ist Synchrotronstrahlung und die wird dann über eine Röhre abgelenkt und auf unsere Proben gerichtet und dadurch können wir dann durch Materialien durchgucken. Also das Prinzip funktioniert wie beim Arzt, wenn man sich einen Arm bricht und man wird geröntgt, um zu gucken, wie sieht der Bruch aus und wo ist der. Das ist so das Prinzip, nur dass die Strahlung, deswegen heißt es ja auch Synchrotronstrahlung, energetisch wesentlich höher ist. Aha. Und die Röntgenwellen, die sind super fein, wodurch wir hochbrillant, nennt sich das, dann sehr scharfe und hochauflösende Bilder generieren können, die wir natürlich brauchen für so kleine Objekte wie die Ameise.
Okay, dann habt ihr dieses Ding gescannt, so ein Scan-Vorgang. Geht das schnell? Dauert das lange? Wie geht das?
Das hat ungefähr knapp eine Stunde gedauert, der Scan-Vorgang. Und das ist auch immer wieder faszinierend. Wir haben ja gesagt, 3 Millimeter große Ameise. Aha. Und der Scan-Apparat, also auf dem der Probehalter steht, das ist so ein Turm, der wiegt ungefähr 5 Tonnen. Und diesen Turm können wir im Mikrometerbereich verstellen, also ein Tausendstel Millimeter Schritten, um dann wirklich auch die Ameise Stück für Stück zu scannen und die auch exakt zu treffen. Das ist halt ganz wichtig. Ja. Und das Scanfeld, also den Ausschnitt, den wir sehen, der ist auch nur, also die Ameise ging nicht ganz in dieses Feld hinein. Also wir mussten da zwei Scans sozusagen machen, pro Scan knapp 30 Minuten, deswegen dann eine Stunde.
Okay, und ihr habt ihn von mehreren Seiten, oder wie war das, gescannt?
Genau, also der Scan, der Probehalter rotiert 360 Grad, also so, dass man immer einen kompletten Rundum-Scan hat. Also das vollständige Tier ist quasi damit digitalisiert.
Ja, du sagtest ja eben, in dem zweiten Stein gibt es auch noch einen Fund. Was ist da? Also hier war jetzt die Ameise, die kommen wir nachher noch genauer, aber was war in den anderen drin?
In dem Stein der Ameise haben wir noch eine Mücke gefunden und in einem anderen Stein auch noch eine Mücke. Also wir hatten zwei Mücken gefunden und eben eine Ameise.
Ja, das eine war eine Kriebelmücke, kann das sein oder so?
Genau. Und das andere war eine, jetzt muss ich selber kurz Thomas, überlegen.
Hast du es noch? Eine Trauermücke.
Trauermücke, genau.
Und das sind aber beides, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, das alles ist irgendwie runde 40 Millionen Jahre alt.
Genau, also je nach, das ist ja immer eine Zeitspanne, also einen ganz genauen Punkt kann man nicht geben, aber man kann schon sagen 34 bis 42 Millionen, genau. Also je nach Quelle.
Als Hausnummer.
Genau.
40 Millionen Jahre, wo waren wir da? 40 Millionen Jahre, die Saurier waren schon ausgestorben, schon 25 Millionen Jahre.
Miozän, also in einer deutlich wärmeren Zeit als heute.
Aha, okay. Und könnt ihr sagen, dieser Bernstein, der Harz, aus was für einem Baum der stammte?
Das können wir nicht genau sagen, welche Art das ist. Also es ist auf jeden Fall irgendeine Kiefer. Aha. Also man geht heute davon aus, dass es aus der Gattung Pinus ist. Aber mehr wird man vermutlich auch nie rausbekommen, weil das Harz, wenn das dann fossilisiert, durchläuft es einen Prozess, der das chemisch verändert. Und wir können das quasi nicht mehr zurückverfolgen, wie das ursprünglich da mal war.
Okay, gut. Das heißt, ihr habt jetzt super hochauflösendes Bild von dieser Ameise. Und jetzt könnt ihr genau sagen, was das war? Und was war es denn? Oder was ist es denn?
Ja, das konnte der Brandon schon tatsächlich vor dem Scan sagen. Aha. Also er war sich da schon sehr sicher. Die Art nennt sich Ctenobithylus göpperti.
Okay.
Das ist an sich ja gar nichts Besonderes im baltischen Bernstein. Das ist eine der häufigsten tierischen Einschlüsse, die man überhaupt im Bernstein findet, diese Ameisenart. Aha. Und das Paradoxe dran ist tatsächlich, dass die Art eigentlich nie wirklich umfassend bearbeitet wurde. Also die wurde 1868, 69 beschrieben von Gustav Meyer, aber wurde eigentlich seitdem nie wieder
genauer betrachtet.
Betrachtet, genau.
Ja. Vielleicht eine kleine Ergänzung. Gustav Meyer war ein Wiener Myrmekologe oder Entomologe und hat das nach Heinrich Göppert benannt, dieses Tier, einem der großen Bernsteinforscher des 19. Jahrhunderts, der schon in die Goethezeit hineingereicht hat mit seinen Lebensdaten. Und wenn vielleicht willst du das noch erzählen, aber ursprünglich hatte Brandon ja geglaubt, das könnte sogar eine neue Art sein. Und wir haben schon den Sekt fast eingekühlt gehabt, wäre dann ja eine Goethei gewesen, keine Göpperti.
Hätte sein können, ne?
Hätte sein können, ja, war es aber nicht. Aber wir sind mit einer Göpperti auch sehr zufrieden, weil sie ja doch einige Besonderheiten hat. Aber das erzählst vielleicht wieder du, Bernd.
Ja, gerne. Ja, das war auf der Rückfahrt, war Brandon sehr, sehr still, als wir von Thomas zurück nach Jena gefahren sind. Und wir haben ihn dann auch gefragt, hey Brandon, was ist los? Und er hat halt gesagt, naja, also so wie er jetzt das gesehen hat unter dem Binokular mit nur Handylicht, vermutet er, welche Art es ist. Er ist sich sogar relativ sicher, aber er meinte auch, es könnte auch einfach was Neues sein und es würde sowieso niemand merken, so auf die Art. Das war eigentlich ganz witzig.
Okay.
Aber Brandon ist ein sehr integrer Wissenschaftler, wirklich sehr, sehr gut. Ja. Und als wir dann die ersten Scans gesehen hatten, also auch schon im Pre-Scan, also bevor wir überhaupt die echten Bilder hatten, war es völlig klar, dass es die Ctenobithylus göpperti ist und keine neue Art.
Wo guckt ihr da genau drauf? Also ich weiß,
bisschen, also man guckt ja dann teilweise auf kleinste die Fühler oder irgendwie welche Gliedmaßen oder irgendwelche Taillenstücke oder wie auch immer. Wo guckt ihr da drauf? Wo, was macht diese Art zu ihrer Art?
Genau, also die für Ctenopithecus Göpper, die sind ganz wichtig, die Antennen. Die, ja, die Begriffe, die werden, die werden jetzt keinem was sagen. Also der Scapus nennt sich das. Das ist das erste lange Antennenglied. Genau, das hat dann auch noch am Ansatz, wo die Antenne am Kopf ansetzt, so eine Carina nennt sich das. Das ist, muss man sich vorstellen, wie ein, ja, eine Aufwölbung der, des Exoskeletts. Ja. Das ist auch sehr fein. Die ist ganz typisch, weil die sehr, sehr scharf ist bei Ctenopithecus göpperti. Wir haben das, die Kopfaugen zum Beispiel in der vorderen Hälfte des Kopfes sitzen.
Die Kopfaugen sind was anderes als die Augen, die, die man gemeinhin so bei Insekten so sieht.
Das sind jetzt die Augen, die man bei Ameisen gemeinhin so sieht.
Ja. Und wir müssen nochmal in Erinnerung rufen, wir haben eine Ameise, die ist 3 Millimeter klein. Und ihr guckt euch den Ansatz des Fühlers an. Also der ist so winzig, aber dank dieser wunderbaren Auflösung, oder er hat es schon im Binokular vielleicht auch gesehen können, kann man das tatsächlich so genau bestimmen.
Das kann man exakt so bestimmen, ja. Also man sieht dann auch in den, also die einzelnen Scanbilder, die man dann erhält, das waren bei der Ameise um die 3500 Stück. Ja. Die setzt man dann am Computer zusammen.
Okay.
Und dann erhält man schon ein sehr, sehr scharfes 3D-Modell, ja, wenn man das fertig bearbeitet hat. Und die Auflösung war sogar so gut, dass wir am gesamten Tier sogar sehr, sehr feine Härchen sichtbar machen konnten. Und damit lassen sich auch die ganzen anderen Merkmale, die sehr, sehr klein sind, gut sehen. Und man kann die ja virtuell am Computer ziemlich groß ranzoomen, dass die riesig werden und trotzdem noch eine gute Auflösung haben, sodass man das alles sehr gut identifizieren kann.
Man muss vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Es ist zwar, das ist schwierig, das zu bestimmen. Selbst gehört die Ameise, aber erstens ist sie eine monotypische Gattung. Das heißt, sie hat eine Gattung mit nur einer Art, was die Bestimmung dann vielleicht erleichtert. Und das Zweite, noch interessantere ist, sie gehört zu einer Unterfamilie, die heute in Mitteleuropa recht selten ist. Das sind die Dolichoderinen oder Drüsenameisen, die in den Tropen sehr dominant sind, mit sehr vielen Gattungen und Arten in Mitteleuropa, aber eben wirklich deutlich seltener sind. Und die meisten Ameisen, die dem normalen Menschen so begegnen, im Garten, im Haus oder sonst, die gehören zu anderen Unterfamilien.
Also die sieht schon deutlich anders aus.
Das kann man natürlich jein. Also die, sie hat zwar eine Schuppe, aber die ist anders geformt wie bei den häufigen Schuppenameisen und hat eben keinen Knoten, so zwei Knoten wie bei den Knotenameisen. Es ist aber eben eine dritte, es gibt ja vier Unterfamilien in Mitteleuropa, gehört eben zur dritten und die muss man wirklich suchen, wenn man sie jetzt so sehen möchte.
Diese Art, die da im Bernstein ist, die ist ausgestorben, nur um das mal einfach gesagt zu haben. Die gibt es so jetzt nicht mehr, oder?
Genau.
Ja.
Die ist ausgestorben. Und
wisst ihr, wie lange, also kann man irgendwie rekonstruieren, wie lange es die ganze Art gab? Oder wann sind die letzten Funde, die aus welcher Zeit stammen die?
Ja. Wisst ihr nicht? Die ist eben endemisch, ja, das nennt sich endemisch für baltischen Bernstein. Also die Art kommt auch nur in baltischen Bernstein vor und damit kann man das begrenzen. Also die kommt auch nur in diesem Fundhorizont 42 bis 34 Millionen Jahre vor.
Ja.
Weil das ist der Fundhorizont für baltischen Bernstein.
Also heißt im Prinzip, wenn ich irgendwie an der Ostsee baltischen Bernstein finde und sehe da tatsächlich vielleicht mit viel Glück so eine Ameise, dann ist das in der Regel diese Ameise.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit könnte es diese Ameise sein, ja.
Gut, so, jetzt wisst ihr, welche Art das ist. Ist ja schön, ist ja nett. jetzt habt ihr das in einer Auflösung, wie es bisher nie gegeben hat. Das heißt, ihr habt dann auch die Gelegenheit genutzt, diese Art einfach mal komplett zu beschreiben. Sehe ich das richtig?
Ja, das haben wir gemacht. Wir haben die Merkmale alle neu vermessen, weil man die natürlich, also, wenn man jetzt Fotos macht von dem Tier, kann man das natürlich auch messen, aber es ist immer schwieriger, weil das Tier ja im Bernstein in einem dreidimensionalen Raum ist.
Ja.
Und mit einem Scan können wir diesen dreidimensionalen Raum, durch das, dass wir die Pixel oder in dem Fall die Voxelgröße kennen, exakt vermessen. Deswegen haben wir das alles neu vermessen. Und wir konnten ja durch den Scan auch erstmalig überhaupt interne Strukturen sichtbar machen.
Genau, ihr habt reingeguckt in die Ameise. Also ihr habt nicht nur in den Bernstein reingeguckt, sondern ihr habt auch in die Ameise reingeguckt. Und was habt ihr da gesehen?
Da haben wir zu unserer aller Freude Strukturen gesehen, die erhalten geblieben sind. Einmal im Kopf, das sogenannte Tentorium. Also das ist, Insekten haben ja nicht, wie wir Menschen nennen, Skelett, die haben ja ein Exoskelett, also außen, und die haben aber Einstülpungen von diesem Skelett, die dann nach innen gehen. Und das im Kopf ist das Tentorium, und im Brustbereich haben wir da auch noch ein Prosternum gefunden, also in der Vorderbrust noch eine Struktur, an der dann eben wie im Kopf auch Muskeln primär ansetzen.
Ja, okay. Also es sind so wie so eine Stange im Kopf, so ein bisschen. Einmal quer und da setzen Muskeln an und dasselbe dann nochmal im Körper.
Genau, ja.
Okay. So, und jetzt habt ihr die vermessen und beschreibt die. Und jetzt ist ja dieses Paper, steht ja als Thema, also Discovery of Goethe's Amber Ant, its phylogenetic and evolutionary implications. Welche Implications habt ihr denn gewonnen?
Ja, die Implications, die wir gewonnen haben, war durch das, dass wir jetzt quasi ein sehr genaues Bild von der Ameise haben. Und es gibt ja auch ganz viele andere Paper. Und Thomas hat es ja kurz erwähnt, wie das Klima Eozän war, also wesentlich wärmer und eher in die Richtung tropisch und nicht so, wie es jetzt in der Region ist. Lassen sich dann Rückschlüsse ziehen, wenn man heute lebende Ameisen betrachtet, die Ctenobithylus goepperti, morphologisch sehr, sehr ähnlich sind und auch in der Anzahl oder der Häufigkeit eben auch so häufig sind, weil wir, habe ich ja gesagt, die Goethe-Ameise ist eine der häufigsten im baltischen Bernstein. Und dann lassen sich Rückschlüsse ziehen, wie die Ameise gelebt haben könnte und mit wem sie am nächsten verwandt ist. Und das sind dann die Phylogenetic und Evolutionary Implications, kurz zusammengefasst.
Und wie haben die gelebt?
Ja, eigentlich ganz spannend. Zumindest ist das unsere Schlussfolgerung. Es gibt heute noch eine lebende Gattung, die nennt sich Liometopum. Da gibt es noch 7 Arten, die noch weltweit vorkommen. Die ist auch fossil bekannt. Und die leben eben in wärmeren Gebieten und in sehr großer Anzahl an Bäumen. Die bauen dort so, das nennt sich Kartonnester, also die zerkauen Holz und mit ihrem eigenen Speichel bauen die dann Nester. Sieht ein bisschen aus wie so ein Schwamm, diese Nester, die können auch richtig groß werden. Und wir gehen davon aus, da die Goethe-Ameise auch häufig war, heißt, dass sie ja eigentlich mit Bäumen assoziiert sein muss. Ja, also weil das Harz läuft ja den Baumstamm hinunter.
Klingt naheliegend, wenn die so oft im Harz landet.
Genau, und auch die kräftigen Mandibeln, die Goethe-Ameise hat, die hat Liometopum auch.
Also diese Kauwerkzeuge.
Genau, die Kauwerkzeuge, die Mundwerkzeuge, dass sie ja auch Holz oder Pflanzenfasern eben zerkaut und sich vermutlich aus diesen auch dann Nester baut. Und wir gehen davon aus, dass das auch eine ziemlich dominante baumlebende Art gewesen ist.
Thomas, du warst doch mal in den Tropen, auch wegen Ameisen, oder? Wie war das noch?
Ja, das war im Süden von Venezuela, das Kronendach-Projekt, das Solimoni-Projekt der Universität Leipzig und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Da ging es eben also auch um baumlebende Ameisen und deren Dominanz. Die haben wir dort beködert mit Thunfisch. in 30, 40 Meter Höhe mit einem Baumkran.
Warum nimmt man dann Thunfisch?
Mit Thunfisch, naja, man muss ja irgendwie anlocken.
Okay.
Ja, du musst einfach eine große Packung von Thunfischdosen mitnehmen. Die legst du dann da oben auf und dann kommst du dann eine Stunde später wieder und schaust, wer konnte sich diese Thunfischprobe sichern, welche Art. Und dann kannst du was über Dominanzbeziehungen im Kronendach aussagen.
Und waren da Ameisen dabei, die Bernd da eben so genannt hat, die da irgendwie verwandt sind mit dieser?
Also Liamidopum kommt ja schon in Niederösterreich vor, und also in wärmeren Gebieten quasi. Naja, dort, wo auch Wein vorkommt. Und also Dolichoderine waren natürlich sehr viele, also diese Drüsenameisen, diese Unterfamilie. Gibt es also ganz, ich will jetzt gerne ein Lied singen von den schönen Ameisengattungen dort. Aber es waren wirklich, sind wirklich sehr interessante Formen, und die ja dann vergesellschaftet sind mit einem Ameisenreichtum, der ja alles wirklich in den Schatten stellt, was es hier in Europa oder Mitteleuropa gibt. 2000 Arten kann man da rechnen, in Venezuela zum Beispiel. Da gehören ja so faszinierende wie die Wanderameisen und die Blattschneiderameisen und so Unterfamilien, noch andere Unterfamilien, die es ja gar nicht gibt, also Lebensformen. Also wirklich faszinierend, aber direkte Verwandte kenne ich nicht.
Ja, okay. Gut, jetzt habt ihr die Verwandtschaftsbeziehung, die Taxonomie so ein bisschen rausgearbeitet. Ihr habt fantastische Aufnahmen von dieser Ameise. Ihr wisst, könnt euch vorstellen, wie die gelebt hat. Wie wird jetzt daraus hier so ein Fachartikel? Das können wir eigentlich auch mal erklären. Was habt ihr für, ihr zwei persönlich dafür einen Anteil, und wer schreibt das ganze Ding eigentlich?
Also den großen Anteil habt ihr, das muss man klar sagen. Auch die Geduld und das immer wieder Peer-Review-Verfahren durchlaufen, reagieren und sonst wie. Und wir haben unsere Anteile geschrieben und dann, ja.
Was ist dein Anteil da gewesen?
Mein Anteil war der Goethe-Anteil sozusagen, oder der Großteil des Goethe-Anteils, und das Herausfinden, was hat Goethe eigentlich von dem gewusst, was hat er mit Bernstein gemacht, was hat ihn interessiert, warum ist das eingeordnet, nicht unter den Pflanzenfossilien, hat er einen eigenen Schrank gehabt, wäre ja auch naheliegend gewesen, das dort zu suchen oder das dort einzureihen. Überhaupt unter den Fossilien in der Paläontologie kommt das gar nicht vor, sondern eben ausschließlich in dem Schrank mit den wirtschaftlich nutzbaren Stoffen.
Und warum war das so?
Weil ihn das entweder nicht ganz klar war, ob das wirklich fossilen Ursprungs ist. Wahrscheinlich war es ihm schon klar, weil er auch zu Braunkohle ähnliche Gedanken, wie das entstanden sein kann, sich gemacht hat. Aber der wirtschaftlich-ökonomische Aspekt für ihn da immer noch im Vordergrund gestanden hat.
Der bei Bernstein, worin besteht, außer dass er für Schmuck verwendet wird? Wofür wird Bernstein sonst noch verwendet?
Naja, der besteht darin, dass er in eine Gruppe von Produkten aus der Erde gehört, die in irgendeiner Form brennlich sind.
Okay.
Also unter den brennlichen Wesen hat er das versammelt. Da gehören Torfe dazu, Kohlen in allen Formen. Steht auch am Beginn der Kohleforschung. Da hat der Vogt, also sein Mitarbeiter, sich die letzten Jahre, fast Jahrzehnte seines Lebens nur mit der Differenzierung von Kohlen beschäftigt. Und auch alles, was mit Schwefelverbindungen in Zusammenhang steht, wird in diesen Laden versammelt. Ist sogar in derselben Lade drinnen wie die Bernsteine.
Ja.
Sind auch Schwefelverbindungen drinnen. Das war mein Anteil quasi.
Ja. Bernd, dein Anteil an dem Ganzen war?
Ja, ich wollte noch was sagen. Bernstein wegen wirtschaftlichen Nutzen. Ja. Man hat ja früher auch Bernstein, also gerade in der Küstenregion im Baltikum, als Lichtquelle auch benutzt. Also weil es billiger war, als Öle zu kaufen, hat man halt Bernsteine gesammelt, hat die angezündet, und Bernstein, wie Thomas schon gesagt hat, brennliche Wesen, brennt sehr gut und ist dann eine Lichtquelle, die man nutzen konnte.
Okay, ja, gut, klar, dann hätte ich es da auch eingeordnet, klar.
Ja, genau.
Gott sei Dank hat es nicht verbrannt.
Also ja, genau.
Mit einem heute noch schwindlig.
Ist aber nicht leicht entzündlich, Bernstein, oder?
Super leicht, tatsächlich. Also wir haben das auch gemacht in einer Arbeit, die wir 2024, glaube ich, war es, publiziert haben. Da haben wir Tests gemacht, mit wie man Bernstein unterscheiden kann von anderen Harzen, also ob es da Unterschiede gibt zwischen baltischen oder Myanmar. Und da haben wir auch Bernsteine angezündet, und ich war selbst erstaunt. Also wenn man da ein bisschen mit dem Feuerzeug, dann fängt es an zu knistern und dann brennt das Ding ab. Man kann es relativ leicht löschen, aber war schon interessant.
Okay, dein Anteil an diesem ganzen
Ding. Ja, der Anteil, boah, das ist immer schwierig zu sagen. Also das Schreiben machen ja, natürlich gibt es da immer federführend, Thomas in dem Goethe-Teil, Brandon vor allem in dem Ameisenteil. Am Ende muss jeder Autor nochmal drüber gucken, die Bildtafel oder die Bildtafeln oder die Bilder allgemein waren ein Riesenanteil, den ich mit Daniel vor allem gemacht hatte. Auch die ganzen Fotos. Dann kommt natürlich immer ein Teil Schreiben dazu. Das ist ja das Generieren von Daten, die Diskussion.
Ja, okay.
Also, es ist immer ein Gesamtwerk. Ja.
Dann habt ihr
das ist ein großer Anteil, den ihr hattet, muss man ja wirklich klar sagen.
Ja, ich finde es immer mit den Anteilen so. Keine Ahnung, auch ein kleiner Anteil kann super wichtig sein,
ja, genau,
der klar, einfach logisch. Entscheidend ist. Und deswegen finde ich das immer schwierig, das zu gewichten irgendwie. Ja,
ja. Naja, ich versuche so ein bisschen rauszukitzeln, um Leuten, weißt du, die halt nicht in diesem Wissenschaftsbereich sind, dass sie so ein bisschen verstehen, wie so ein Fachartikel. Also die lesen irgendwo in der Zeitung, da haben Forscher irgendwas rausgefunden. Der Schritt ist ja, die Journalisten sind irgendwie darauf aufmerksam geworden, meistens durch eine Pressemitteilung von jetzt Jena oder selbst das DESI hat eine Pressemitteilung dazu rausgegeben. Dadurch werden die Journalisten in der Regel dann darauf aufmerksam. Tatsächlich ist ja, dahinter steht dann dieser Fachartikel, der alles zusammenfasst, was ich gemacht habe, und wird dann von all den Leuten, die daran beteiligt sind, auch entweder verfasst oder ergänzt oder kommentiert, oder jeder hat also seinen Anteil, einfach um zu verstehen, wie das so ein bisschen funktioniert. Und dann reicht dir das bei einem Fachmagazin ein. Jetzt weiß ich, weil ich selber schon seit 25 Jahren ein Journalist bin, Scientific Reports ist halt ein Magazin, das ist jetzt kein super High-Rank-Magazin, aber es erscheint im Kurs von Nature. Und Nature ist eines der wichtigsten Wissenschaftsmagazine mit dem höchsten Impact, wie man so schön sagt. Und wie habt ihr entschieden, wo ihr das einreicht und wie ihr das einreicht? Und könnt ihr das ein bisschen erzählen?
Entschieden haben wir das ja relativ früh. Wir wollten es wo einreichen, dass es ein bisschen aus dieser reinen, ich sag's mal, Ameisen-Wissenschaftsbubble rauskommt, weil es ja doch irgendwie durch die Verbindung mit Goethe einfach ein ja, breiteres, vielleicht auch öffentlicheres Interesse hat. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir nehmen definitiv, versuchen wir es bei was aus dem Nature-Portfolio. Und ja, so ist es dann gekommen.
Wie ist dann der Ablauf mit diesem, ihr reicht das da ein und wie geht es dann weiter?
Ja, genau. Also wenn alles fertig ist, dann schreibt man noch einen Brief an die Editors, nennt sich das, wo man nochmal, ja, ist ähnlich wie eine Summary, ganz kurz zusammenfasst, um was es geht, warum wir denken, dass es gut in das Journal passt. Das schickt man dann alles dorthin und dann geht es an die Editors. Das ist, kann alles anonym sein. In unserem Fall war es auch double anonym. Also man weiß bis zum Ende nicht, welche Leute das bei dem Journal einreichen. Und dann gibt es erstmal eine Entscheidung vom Editor, der dann einfach sagt, ja, kann ich mir vorstellen, ist in dem Scope von unserem Journal. Oder halt, nee, das ist Quatsch, wollen wir nicht. Das ist dann so der erste Schritt. Das ging auch relativ schnell, dass es dann zugesagt wurde. Und dann wird es eben, dann werden Reviewer gesucht, die das Ganze dann zweifach überprüfen. Bei uns waren es sogar drei, die das dann überprüft haben. Und das hat sich tatsächlich ein ganzes Stück gezogen, wo wir denken, weil das Thema doch sehr breit war. Also wir haben diese naturwissenschaftliche, diesen historischen Aspekt dabei, ja, diese
Goethe-Sache
und aber auch das Spezielle mit den Ameisen.
Ja.
Und das hat ein ganzes Stück gedauert, bis der Reviewer gefunden wurden.
Wenn ihr einfach nur in irgendeinem Bernstein
diese Ameise gefunden hättet, wäre es wahrscheinlich woanders gelandet, könnte ich mir vorstellen. Für mich jetzt als Journalist, ich habe direkt gesagt, wow, super Thema. Und all die Kolleginnen und Kollegen weltweit haben das wahrscheinlich genauso gesehen. Es ist einfach diese Kombination aus, du hast diese Ameise, du hast den Bernstein, du hast Goethe, du hast es Daisy mit einem riesigen technischen Aufwand, dieses Tier analysiert. Wenn man sich mal die Reise überlegt, ne, irgendwo für rund 40 Millionen Jahren wird so eine Ameise von so einem Harztropfen erfasst, der wandelt sich über die Jahrmillionen zum Bernstein, wird irgendwie an die Oberfläche gespült oder wird freigelegt, wird von jemandem gefunden, der schickt den Goethe, oder hat Goethe ihn eigentlich selber gefunden oder hat er den geschickt bekommen?
Nein, der hat das geschickt bekommen.
Und das landet bei Goethe, einem der größten Dichter und Denker seiner Zeit. Und 200 Jahre später guckt ihr euch die Sache nochmal an und ihr habt eine Maschine, die so gigantisch groß ist, dass man damit extrem feine Röntgenstrahlung erzeugen kann, mit der man diese winzige Ameise, die in dem 40 Millionen Jahre alten Bernstein steckt, so genau angucken kann wie vorher noch nie und könnt genau sagen oder annähernd genau sagen, wie die aussieht, mit wem die verwandt ist, sogar vielleicht, wie die gelebt hat. Das ist eine tolle Geschichte. Und deswegen finde ich jetzt auch ziemlich klar, dass die überall so rund gegangen ist, jetzt in all den Medien oder so. Wie seid denn ihr so damit zurechtgekommen, dass plötzlich ganz viele Leute von euch was wissen wollten? Thomas?
Ja, ich fand es gut, wenn sich jemand dafür für solche Sachen interessiert.
Und Bernd, hast du Interviews gegeben?
Ja, ein paar, aber geht mir da eigentlich ähnlich wie Thomas. Also das war ja auch das Ziel, dass einfach, dass sowas Interesse weckt irgendwie und dass es, ja, dass es an die Öffentlichkeit einfach auch kommt irgendwie.
Ja. Das Schöne daran ist ja, also diese Kette geht ja noch weiter. Goethe wusste ja nicht, dass diese Ameise da drinnen ist, höchstwahrscheinlich. Also der hat sowas Jahre oder Jahrzehnte lang bei sich, während er den Faust schreibt im Arbeitszimmer und im Vorzimmer sind dann diese ganzen Objekte und Proben. Das ist das eine. Und das andere, was ich noch faszinierender finde, ist, auch in einer historischen Sammlung, in einer alten Sammlung, wo man denkt, vielleicht könnten da nur mehr Wissenschaftshistorische, nur mehr unter Anführungszeichen jetzt, Erkenntnisse gewonnen werden. Nein, es ist so eine Sammlung, beinhaltet ja Proben aus Aufschlüssen, die es heute gar nicht mehr gibt, die nicht mehr gefunden werden können, die zugebaut sind, sonst was, oder die eben auch Proben enthalten, die man auch kaum mehr rekonstruieren kann. Solche historischen Sammlungen sind also auch für die rezente und auch für die künftige Wissenschaft unendlich wichtig, weil wir noch gar nicht alles kennen, wissen, was da drinnen ist. Genauso wie diese Entdeckung nicht nur der Ameise, sondern der 40 Stück, wo man eben nur 4 Stück vermutet hat. Ja. Das, finde ich, ist auch Bestandteil dieser Faszination und dieser Geschichte.
Wie geht es jetzt eigentlich weiter mit den anderen beiden Insekten? Könnt ihr die euch noch genauer angucken? Habt ihr jemanden, der sich anguckt oder was passiert damit?
Also wir selber können die nicht mehr genau, also wir können sie genau angucken, aber wir können nichts damit anfangen, weil wir keine Spezialisten für Dipteren sind. Aha. Also wir hatten die ja bis zur Familie bestimmt jeweils.
Ja.
Und da hatten wir aber auch einen Experten, den ein Kollege als Mitautor auch kannte, gefragt, den Björn Rühlack. Der hat uns das auch bestätigt, dass die Bestimmungen soweit richtig sind.
Ja.
Und dazu soll natürlich auch der Artikel dienen, dass wir hoffen, ein Spezialist für die jeweiligen Familien dieser beiden Mücken wird vielleicht darauf aufmerksam und schreibt uns an oder nimmt den Datensatz und bestimmt das wirklich nach. Eventuell könnte das so funktionieren, aber vermutlich bräuchte man tatsächlich da, ja, müsste man vielleicht die Bernsteine weiter bearbeiten, um vielleicht ein gutes Foto zu machen. Das ist halt so das Ding. Also es könnte auch so gelingen über den Scan-Datensatz.
Ja.
Das ist dann einfach davon abhängig, wie viel Genital zum Beispiel noch erhalten ist.
Okay. Was war das nochmal? Kriebelmücke und das andere war?
Eine Trauermücke.
Eine Trauermücke. Also sollte unter den Zuhörer und Zuhörerinnen eine Expertin für Trauermücken oder Kriebelmücken sitzen oder jemanden kennen, der kann sich ja dann an entweder Thomas oder am besten an Bernd Bock wenden und kann ihm vielleicht helfen. Da gibt es was zu bestimmen, was genau ist. Und die anderen Bernsteine, da war jetzt nichts mehr drin oder konntet ihr in alle reingucken letztlich?
Ja, das haben wir gemacht. Aha. Deswegen, ich sage gerne immer, wenn es mal eine Führung gibt und wir haben ja aktuell noch die Bernsteinausstellung, kann man sagen, dass die Goethe-Bernsteinsammlung wahrscheinlich die bestuntersuchteste Bernsteinsammlung der Welt ist, auch wenn sie nicht so groß ist. Aber es wurden tatsächlich alle Stücke, die wir mitgenommen hatten, es waren, boah, ich glaube, 38 Stücke haben wir mitgenommen oder 37. Aha. Die wurden auch tatsächlich alle durchleuchtet, also komplett. Und da ist, ja, bis auf Detritus, also irgendwelcher Dreck, Pflanzenreste, eigentlich konnten wir keinen weiteren Einschluss finden.
Okay. Was ich noch fragen wollte, in dem wissenschaftlichen Kabinett, im naturwissenschaftlichen Kabinett, wo ich letztes Mal war mit Thomas, Thomas hat mir das gezeigt, da steht ja dieses 3D-Modell der Ameise. Gab es dann eine Ausstellung zu oder wie war das noch? Warum gab es die? Warum gibt es die?
Das war ein Geschenk von Bernd an mich, dankenswerterweise, und deswegen vielleicht gut, wenn du die Geschichte erzählst. Naja, das ist ja dein Verdienst.
Ja, ist ja nicht mein Verdienst. Es ist immer ein Gemeinschaftsprojekt, das ist schon wichtig. Also der Hauptteil von diesen 3D-Modellen, das hat tatsächlich Daniel gemacht, der ist da ziemlich gut unterwegs. Und der hat dann diese 3D-Modelle transformiert, sodass wir die 3D drucken können. Aha. Also die muss man da ein bisschen runterrechnen und ein paar Sachen umstellen, sonst ist der Datensatz viel zu groß.
Ja.
Und wir hatten hier in Jena ja eine Bernsteinausstellung und da haben wir dieses 3D-Modell von der Ameise schon als Sneak Peek sozusagen gezeigt gehabt. Und ja, wir hatten damals eine Eröffnung und zur Eröffnung haben wir da Thomas als Dankeschön für die Mitarbeit eben so eine Ameise ausgedruckt, die er dann bei sich hinstellen kann.
Das heißt, ihr habt in Jena eine und in Weimar steht auch eine?
Genau.
Okay.
Theoretisch kann das auch jeder, der das möchte. Der Datensatz ist ja alles online.
Ja.
Das kann sich jeder runterladen. Also wer einen 3D-Drucker hat oder so, jeder kann sich jetzt die Goethe-Ameise ausdrucken, wer das möchte, und sich dann hinstellen.
Da die jetzt so durch die Presse gegangen ist, werden natürlich viele Leute sagen, ah, guck mal, die Goethe-Ameise. Also ich meine, jetzt habt ihr tatsächlich eine Goethe-Ameise, obwohl sie eigentlich gar keine Goethe-Ameise ist, aber sie ist jetzt die Goethe-Ameise. Und dann kommen die nach Weimar und würden gerne die Goethe-Ameise sehen. Gibt es die da zu sehen?
Nein, die gibt es da nicht zu sehen. Wir haben die ganze gewissenschaftliche Sammlung aus- und umgeräumt. Wir fangen jetzt an, die großen Vorbereitungen für die Renovierung des Hauses zu treffen. Das Haus wird ja mehrere Jahre geschlossen sein. Die Sachen sind alle im Zentralen Museumsdepot bzw. im Bergungskeller. Da sind sie zwar der Wissenschaft zugänglich, aber mit einem viel größeren Aufwand, werden aber dann natürlich wieder in dem Jahr, in dem wir das Goethehaus eröffnen, wieder eingeräumt an dem Originalplatz liegen, wo sie bereits Goethe verstaut und gesammelt hat.
Ab wann ist das Goethehaus geschlossen?
Ab nächstem Jahr wird das Goethehaus geschlossen sein und das wird dann 3 Jahre planen wir da.
Ja, jetzt kommt der Frühling, Sommer, eine gute Gelegenheit nach Weimar nochmal ins Goethehaus da vorbeizuschauen.
Stimmt, aber wie gesagt, die Ameise selbst, da geht es einem wie Goethe, da wird man nicht sehen können.
Das, ihr wisst jetzt mehr als Goethe. Ihr wisst ja etwas über seine Sammlung, was er nicht wusste.
Naja, das stimmt, aber das ist natürlich nach 200 Jahren Wissenszuwachs jetzt, also nicht unser Verdienst.
Okay, soweit erstmal. Wie gesagt, man kann sich diese Grafiken kann man sich runterladen. Man kann sich tatsächlich ein 3D-Modell der Goethe-Ameise selber drucken. Es gibt auch im Internet zu allen Berichten, selbst der Fachartikel ist frei zugänglich. Wer da mal reinschauen will, den verlinke ich dann noch. Und wahrscheinlich werde ich aufs Cover dieses 3D-Modell oder irgendwie so eins von euren Ameisenbildern packen, damit man sie vielleicht dann so ein bisschen zumindest mal gesehen hat
um mal irgendwo zu gucken. Okay. Jungs, sehr schön.
Ja.
Haben wir das dann doch noch geschafft, nach dieser Odyssee technischer Art.
Alle guten Dinge sind drei, sagt man doch.
Ne? Ja, genau. Wir haben herausgefunden, dass auch Windows-Laptops durchaus brauchbare Mikrofone haben.
Ja, Gott sei Dank.
Das war Folge 20 des Goethe-Podcasts Natur und Geist mit Bernd Bock, Thomas Schmuck und Markus Anhäuser. Mit dem exklusiven Bericht über die Entdeckung von Goethes Ameise in Goethes Bernstein. Wenn ihr euch mit Kriebel und oder Trauermücken auskennt, dann meldet euch bitte bei Bernd Bock in Jena oder bei uns. Vielleicht könnt ihr helfen, die zwei Mücken genauer zu bestimmen. Alle Infos zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik habt, könnt ihr das alles in den Kommentaren auf der Podcast-Seite, bei Spotify oder Apple Podcasts loswerden. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst uns ein paar Sterne. Das hilft uns beim Algorithmus und wir werden bekannter. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Den Podcast gibt's jetzt auch bei den Riff-Reportern. Eine der modernen, unabhängigen Varianten von Journalismusplattformen. Schaut gerne mal vorbei. Ihr könnt kritischen Journalismus mit einem Abo unterstützen. Das war's für heute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.